Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist für mich heute ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich habe das nochmal überlegt. Es ist das allererste Mal, dass ich in einem regulären, sozusagen normalen Gottesdienst die Predigt halte. Und zwar in Österreich und in deutscher Sprache. Ausland habe ich das schon gemacht, Österreich noch nicht. Für mich ist es ein besonderer Tag. Das Wort Gottes zu verkündigen ist ja nicht eine Sache, die man so nebenbei macht, so ein Hobby, sondern da geht es um Leben, da geht es ums Leben, ums wahre Leben, da geht es auch um Ewigkeit. Und ob die Verkündigung des Wortes Gottes funktioniert oder nicht, daran hängt, ob Menschen zum Glauben finden oder nicht. Natürlich ist es nicht nur unsere Sache, es ist auch Gottes Sache, ich werde darauf ja noch ein bisschen näher eingehen, aber es ist eine ganz, ganz große Verantwortung. Und wenn ich denke, dass es im Herbst 25 Jahre sein werden, dass Jesus Christus in mein Leben getreten ist, Familie Berz ist vorgestellt worden, die Christine war mit mir im Hauskreis, noch bevor ich gläubig wurde, haben wir viele, viele Gespräche gehabt und ich freue mich besonders, dass ihr gekommen seid heute. Ja, ich bin, wie ich in der Pilgramgasse ausgestiegen bin, ich bin heute einmal nicht mit dem Fahrrad gekommen, ist ein Plakat mir in die Augen gefallen, Meditation, der Weg zur Glückseligkeit und zur Selbsterkenntnis. Da haben wir gedacht, na bumm. Also Selbsterkenntnis, ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich ist Selbsterkenntnis meistens etwas, sagen wir mal, da muss ich oft schlucken, wenn ich wieder mal erkenne, was wirklich in mir drinnen ist. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie es euch geht. Selbsterkenntnis ist also hier etwas ganz Großes anscheinend. Glückseligkeit und Selbsterkenntnis. Für mich ist das eher etwas, was mich ein bisschen runterzieht, meistens. Stiftshütte, über das ich heute reden will, das Thema, ist ein Weg, den uns Gott gegeben hat. Und ich denke auch, man sieht auch immer wieder, das ist sicher schon so gesehen, so Plakate, da steht, seid stille und erkennt, dass ihr Gott seid. Im Psalm heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Und wenn wir in die Stiftshütte gehen, und ich will das jetzt dann kurz mit euch machen, dann treffen wir in der Mitte Gott, treffen wir nicht uns. In der Mitte treffen wir nicht Selbsterkenntnis, in der Mitte treffen wir Gott. Und das baut auf, hoffentlich, und nicht ab. Wenn ich nur mich treffe, zumindest mir geht es so, dann zieht es mich hinunter, weil dann sehe ich nur Grenzen und Begrenzungen. Ich möchte drei Aspekte von der Stiftshütte herausarbeiten. Und zwar, die Stiftshütte durch ihr Dasein erinnert daran, wie wir gehört haben, Gott will unter den Menschen, will unter uns wohnen. Das zweite ist, die Stiftshütte ist der Ort, wo Gott wohnen will. Und das dritte ist, durch ihren Aufbau und den Gottesdienst gibt die Stiftshütte den Ablauf, den Rahmen, die Art der Begegnung mit Gott an, wie Gott in uns wohnt. Schauen wir uns das jetzt im Detail an. Gott will mit seinem Volk, will mit den Menschen wohnen. Wenn man im ersten Kapitel der Bibel, zweiten Kapitel der Bibel, liest man, dass Gott spazieren geht im Garten Eden. Es steht jetzt nicht explizit mit Adam, aber ich gehe davon aus, Gott ist mit Adam spazieren gegangen. Gott hat mit Adam und Eva gelebt. Hier haben wir gelesen im Buch Exodus, Gott hat das Volk Israel aus der Sklaverei herausgeholt in die Freiheit zu dem einen Zweck. Er möchte mit ihnen wohnen. Und dazu sollen sie mein Heiligtum bauen, eine Hütte bauen. Vielleicht, Ursula, kannst du bitte das erste Bild geben? Das war dann im Alten Testament auch ganz klar festgelegt. In der Mitte die Wohnung, das Zelt, die Stiftshütte. Und rundherum die 12 Stämme Israel, die konnten nicht einfach irgendwo wohnen, das war vorgegeben. Und Gott, seine Wohnung, das hat hier schon so geheißen, die Wohnung. Hier wohnt Gott mitten unter seinem Volk. Wir sehen dann später, das Stiftshütte war ein halbes Jahrtausend lang, das Zelt, die Wohnung Gottes. Dann wurde der Tempel gebaut. Später dann im Neuen Testament lesen wir im Prolog des Johannesevangeliums, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und gipfelt dann in der großen Aussage und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So hat Gott durch Jesus Christus ein paar Jahre hier wirklich schon gelebt. Nicht so, wie er sich das vorstellt. Da war er noch sehr angefochten und am Schluss ja abgelehnt und sogar hingerichtet. Aber ein Stück hat er hier schon gewohnt. Und das Ganze, der Bogen spannt sich durch die ganze Bibel bis zum Ende, wo es dann heißt in Offenbarung 21,3, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und sie werden sein Volk sein und er, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Vollendung und Gott wird in Ewigkeit mit den Menschen wohnen. Das heißt, die ganze Bibel, das ganze Universum, 2000, 4000, 10.000, keine Ahnung wie viele Jahre Menschheitsgeschichte, haben den einen großen Zweck und das Kernthema der Bibel, Gott will unter uns wohnen. Er hat uns geschaffen, damit er mit uns wohnen will. Kommen wir zum Zweiten. Wo will jetzt Gott wohnen? Wir haben es gehört, im Alten Testament ist es die Stiftshütte. Das ist ein Zelt, interessanterweise. Gott wohnt nicht in einem Palast. Er ist der Schöpfer, er ist der Herr, der König, der Könige. Er wohnt in einem Zelt. Und in der Stiftshütte ist alles so angelegt, dass man es leicht aufbauen und wieder abbauen kann und transportieren kann. Altar, Tisch und so weiter haben Stangen. Die werden gar nicht abmontiert. Die steht dezidiert drinnen. Die haben Stangen. Wenn man da reingeht, sieht man, das ist alles zum Transport vorgesehen. Wir, das Volk damals in der Wüste, ist auf Wanderschaft. Im Neuen Testament, wir sind auch ein Volk auf Wanderschaft. Interessant ist, die Stiftshütte, als sie aufgerichtet wurde, in der Wüste noch, nach 2 Jahren Arbeit, und sie eingeweiht wurde, ist die Wolke, die Herrlichkeit des Herrn herabgekommen, hat sich im Allerheiligsten niedergelassen. Und als Salomo den Tempel aufbaut, lesen wir wieder, die Wolke kommt und füllt das Allerheiligste. Gott bekennt sich zu seinem Heiligtum. Die Wolke ist immer das Dunkel, in dem Gott wohnt, das Verborgene, Gott zeigt sich noch nicht. Hier wohnt Gott. Und bei Hesekiel im 11. Kapitel lesen wir, hat Hesekiel die Vision, wie die Herrlichkeit des Herrn, dieses große Bild mit den Rädern und so weiter, wie die den Tempel und Jerusalem verlässt und sich östlich der Stadt auf dem Berg lagert. Und im 40. Kapitel und Folgekapitel im Hesekiel lesen wir dann diesen neuen Tempel. Hesekiel hat diese Vision von einem herrlichen Tempel, der nie gebaut wird. Das ist offensichtlich ein geistlicher Tempel. Und hier geht durchs Osttor die Herrlichkeit des Herrn hinein und das Osttor wird geschlossen. Und jetzt wohnt die Herrlichkeit des Herrn in diesem geistlichen Tempel. Und als dann Jesus Christus kommt, im Johannesevangelium lesen wir, wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Etwas völlig Neues. Gott will in uns Wohnung nehmen. Und der Heilige Geist wird zu Pfingsten gesandt und wohnt in uns. Und er wohnt nicht nur im einzelnen Gläubigen, wenn wir Jesus in unser Herz lassen, sondern er wohnt auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft. Wenn 2 oder 3 oder natürlich auch mehr beisammen sind in meinem Namen, sagt Jesus, dann bin ich mitten unter ihnen. Gott wohnt unter uns. Und wir sind ein Volk unterwegs. Gott wohnt in einem Zelt und wir sind unterwegs. Wir haben heuer als Jahreslosung von den Herrenhutern im Hebräerbrief, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt, wir sind unterwegs. Jesus sendet uns, geht hin in alle Welt. Wir sind ein Volk auf Wanderschaft. Und wir sind unterwegs zu dem einen großen Zweck, wie wir auch noch sehen werden, Menschen zu Christus zu rufen, Menschen zu retten. Nun, habe ich gesagt, Christus ist in uns. Christus ist ganz nahe. Christus ist näher bei uns, als er bei Maria war. Sie hat ihn im Bauch. Wir haben ihn im Herzen. Christus ist in uns. Aber zur gleichen Zeit, das hat auch Johannes erlebt in der Offenbarung, ist Christus der Herrliche. Er ist niedergefallen. Der Johannes, der Jünger, den Jesus lieb hatte, ist auf sein Angesicht gefallen wie tot, als er den verherrlichten Christus sieht, den Herrn aller Herren, den Herrscher aller Herrscher. Und drum ist auch die Stiftshütte für uns ein Rahmen. Das ist jetzt das Dritte, was ich sagen will, ein Rahmen. Wir begegnen nicht irgendjemandem, so einem Kumpel, sondern wir begegnen dem Herrn aller Herren. Und so wie es bei Staatsbesuchen ein Protokoll gibt, so gibt es auch, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen wollen, ein Protokoll. Ja, er ist in unserem Herzen. Ja, wir können jederzeit zu ihm. Aber gleichzeitig ist er auch der ferne, der große, der erhabene Gott. Und dazu ist die Stiftshütte da. Und vielleicht, genau, danke, mitgedacht. Das ist, hat mir ein befreundeter Pfarrer geschickt. Das ist ein wunderschönes Bild, wie man versucht hat, das einmal darzustellen. Es ist ein Zelt. Im Alten Testament das lesen wir an vielen Stellen, vor allem in den Büchern Chroniken und Königsbüchern, sie sind ins Heiligtum gegangen, wenn sie in Not waren. Und Gott hat von dort Kraft und Errettung geschickt. Schauen wir uns das jetzt an. Ich möchte mit euch 7 Schritte so im ICE-Tempo durchgehen. Anton hat mir gesagt, er hat einmal eine ganze Woche ein Seminar über die Stiftshütte besucht. Also man könnte darüber monatelang reden. Ich möchte nur kurz 7 Schritte gehen. Am Eingang, es gibt so mal einen Eingang und da ist ein Vorhang. Das ist sehr interessant, das ist ein Vorhang. Im Tempel war später ein Tor, aber da war ein Vorhang. Einen Vorhang kann man nicht zusperren. Der Weg zu Gott ist offen. Das heißt, so modern, 24 Stunden den Tag, 7 Tage die Woche. Und für jeden Menschen, der Weg zu Gott ist immer offen. Wir können immer zu Gott gehen. Wir sind aber draußen und Gott ist drinnen. Das heißt, den Schritt zu Gott zu gehen, müssen wir immer wieder selber auch wirklich wollen und tun. Diesen Schritt, diesen ersten Schritt gehen. Der Weg ist offen. Wenn wir hineinkommen, begegnet uns der Hohepriester in der Stiftshütte. Und der ist heute niemand anders als Jesus Christus selbst, der Hohepriester im Heiligtum. Er wird uns den ganzen Weg begleiten. Und er führt uns zuerst gleich zu dem großen Altar, das ist die zweite Station. Hier wird im Alten Bund ein Sündopfer dargebracht. Wir sind Menschen, fern von Gott, wir leben in Sünde, daher muss einmal geopfert werden. Nach Jesus Christus wissen wir, wir brauchen nicht mehr opfern. Jesus Christus selbst ist, sein Kreuz steht auf diesem Altar, ist für uns gestorben. Und es braucht kein Mensch mehr, vielleicht gibt es jemanden, der das noch nicht so ganz wirklich klar weiß, kein Mensch mehr irgendein Opfer für die Sünde bringen. Jesus Christus hat alles bezahlt. Alles, was wir jemals getan haben und alles, was wir noch tun können. Jesus hat es bezahlt. Ein für alle Mal. Das ist erledigt. Und er sagt zu mir, was willst du diesen Müll mit dir herumschleppen? Gib's mir. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns alle unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus vergibt uns alles. Wir können aber jetzt nach dieser zweiten Station nicht weitergehen. Es gibt am Brandopferaltar ein zweites Opfer. Beim Sündopfer wird nur das Fett verbrannt. Jetzt kommt ein Ganzopfer. Hier wird ein ganzes Tier verbrannt, das Ganzes. Und das heißt, hier liege jetzt ich. Vom Kopf bis zum Scheitel. Mein ganzes Leben gehört Gott. Das ist meine Antwort. Das Opfer für die Sünde hat Jesus gebracht. Da kann ich nichts hinzutun. Und jetzt bin ich gerufen. Will ich das oder will ich das nicht? Wenn ich mit Gott leben will, dann muss ich mich ihm unterordnen. Wenn ich in Österreich leben will, muss ich mich an die österreichischen Gesetze halten. Wenn ich in China leben will, muss ich mich an die chinesischen Gesetze halten. Und wenn ich mit Gott leben will, dann gelten seine Ordnungen. Und das heißt, ich bin ihm untertan. Und hier sage ich, okay, es ist ein Hingabeopfer. Herr, ich will dir ganz gehören. Mein ganzes Leben. Nichts will ich dir vorenthalten. Das ist das zweite Opfer und unsere dritte Station. Wenn wir das wollen, das ist freiwillig. Dazu zwingt uns Gott nicht. Das ist jedes Menschen eigene Entscheidung. Und das ist immer wieder die Frage. Wir haben jetzt diese ersten drei Stationen. Das machen wir einmal, wenn wir uns bekehren, dass wir sagen, okay, ich habe es verstanden, Gott liebt mich, Gott rettet mich, ich will zu diesem Gott. Aber wir müssen es immer wieder machen. Der Priester geht tagtäglich morgens und abends diesen Weg durch die Stiftshütte. Immer wieder neu uns daran erinnern, wir müssen zu Gott, wir müssen uns die Zeit nehmen, wenn wir mit ihm leben wollen. Vergebung ist da und Erneuerung der Hingabe. Wir gleiten ja immer sehr, sehr schnell auch wieder weg von Gott. Dann gibt es noch das Waschbecken, das ist da ganz rechts oben. Hier werden Hände und Füße gewaschen. Wenn wir leben in der Welt, da werden wir schmutzig. Und wenn wir in die Wohnung Gottes hineingehen, müssen wir Hände und Füße waschen. Es hat sicherlich etwas mit Reinigung zu tun, vielleicht liebgewordene Gewohnheiten noch einmal ablegen, Heiligung. Also man könnte über das Waschbecken noch viel nachdenken. Aber wie gesagt, ICE-Tempo. Wir sind jetzt mit diesen 4 Schritten vorbereitet, dass wir in das Heiligtum hineingehen können. Ursula, ich schaue zu dir. Ach, du bist schneller als ich, wunderbar. Jetzt können wir ins Heiligtum hineingehen. Und hier ist alles aus Gold. Hier im Heiligtum, rundherum, innen sind Akazienholzbretter, die mit Gold überzogen sind. Kann man auch wieder zerlegen. Und drüber 3 Lagen von Fellen und Stoff. Also das ist ein ganz, ganz intimer Ort und da fällt mir sofort ein, wenn wir Gott begegnen, dann ist das ganz intim. Jesus sagt, sperr dich in dein stilles Kämmerlein, steh nicht auf den Straßen und bete da wie die Heuchler. Nein, das ist was Intimes und da kann ich ganz persönlich mit Gott reden. Da geht es oft um tiefe Dinge, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich nehme an, ganz ähnlich. Im Gebet gibt es oft tiefe, tiefe Dinge, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit sind. Hier gibt es wieder 3 Stationen. Auf der linken Seite sehen wir den Leuchter und ich finde das so wunderbar, dass der Leuchter hier steht, die Menora, der 7-armige Leuchter. Er ist ganz aus Gold, 7 Öllampen brennen da, 7 Lichter, das Wort Gottes, dein Wort, o Herr, ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Wort Gottes, hier gibt uns Gott sein Wort, hier wird man wahrscheinlich Bibel lesen auch, die 7 Lichter, das heißt auch, 7 ist immer die Zahl der Fülle, das ganze Wort Gottes. glaube auch, es gibt Menschen, ich kenne Menschen, die lesen nur das Neue Testament, finde ich schade. Im Alten Testament ist so viel Reichtum und das Alte Testament ist immer ein Dreiviertel der Bibel, also da ist schon was drinnen. Und es sind 7 Öllampen. Öl ist immer das Symbol für den Heiligen Geist. Johannes spricht ständig von der Salbung in seinen Briefen. Den Heiligen Geist, den 7-fachen Geist Gottes. Gott gibt uns seinen ganzen Geist, den 7-fachen Geist, 7-fältigen Geist, alles. Er enthält uns nichts vor. Alle Weisheit, sein ganzer Geist, alle Kraft wohnt in uns. Es ist nicht so, dass einer vielleicht mehr Geist hat und einer weniger Geist hat. Nein, der ganze Geist Gottes ist uns gegeben. Wir können ihn dämpfen, aber er ist uns in seiner ganzen Fülle gegeben. Dann auf der rechten Seite ist der Tisch. Hier gehe ich auch nur schnell drüber. Am Tisch liegt Brot und Wein. Assoziation haben wir natürlich sofort, das Abendmahl. Brot steht aber, unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir. Steht natürlich für alles, was wir brauchen. Nahrung, Kleidung, Dach über dem Kopf. Für unsere Lebensgrundlagen. Brot steht auch, wir müssen arbeiten, dass wir Brot haben. Brot fällt nicht vom Himmel. Das ist, in der Wüstenwanderung ist es tatsächlich vom Himmel gefallen, aber heute fällt es nicht vom Himmel und wir müssen arbeiten. 6 Tage sollst du arbeiten. Das heißt, das ist Brot. Und der Wein ist, Juden beginnen den Wein mit Sabbat. Wein ist Symbol für den Sabbat, für die Ruhe, auch für die Freude. Das erste Wunder, das Jesus gemacht hat, war bei einer Hochzeit Wasser zu Wein zu machen. Also Wein ist das Symbol für die Freude. Das heißt, wir haben am Tisch, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen, Freude haben an deinem Gott. Es ist mein Leben, was auf diesem Tisch liegt. Das heißt, wir betrachten links, der Leuchter leuchtet mit allen 7 Lampen auf den Tisch. Vor Gott kann ich mein Leben betrachten. Die Nöte, die Fragen, die Sorgen, die Schwierigkeiten, die Probleme. Vielleicht auch einmal positive Dinge zum Danken, haben wir ja wenig Zeit meistens. Also alles, mein ganzes Leben im Lichte Gottes. Und das Wunderbare ist, im Nachdenken, ich bete immer wieder, ich nehme immer wieder diesen Weg durch die Stiftshütte als Rahmen für mein Gebet. Und da ist mir aufgefallen, der Tisch hat drinnen Akazienholz. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Ich bin so ein Selbstzweifler und ein selbstkritischer Mensch und meine liebe Frau kann euch ein Lied davon singen. So alle paar Monate habe ich so eine Phase, wo ich sage, ich bin ein totaler Versager, alles daneben gegangen, alles verpfuscht in meinem Leben. Sie zählt mir dann immer auf, dass das gar nicht so stimmt. Aber das ist das Holz, das ist die Schöpfung, das ist das, was da ist, die Grundlage. Und da gibt es sicher, wir alle kennen unsere Grenzen, aber es gibt sicher vieles, wo wir sagen, meine Güte, was wäre gewesen, wenn hätte ich nur und so weiter. Und Gott sagt, dieses Holz, diese Begrenztheit, der Tisch ist innen aus Akazienholz, überziehe ich mit Gold, der ist außen mit Gold überzogen. Wenn du mich lässt, dann mache ich aus diesem deinem Leben etwas Besonderes. Dein Leben kann dir noch so verkorkst erscheinen, noch so kaputt. Ja? Ich brauche genau dieses Leben. Ich nehme genau dieses Leben total ernst. Du hast kein anderes. Ich nehme es dir nicht weg. Ich schmeiße es nicht weg. Ich nehme das, was immer war, und vergolde es. Gott macht daraus etwas. Gold ist, ja, das hat Ewigkeitswert, Bestand, Treue. Es gibt, glaube ich, nur eine einzige chemische Flüssigkeit, dieses Königswasser, mit dem man Gold verätzen kann. Sonst ist Gold widerstandsfähig gegen alles. Also Gold ist etwas ganz Kostbares, Besonderes. Interessant auch, der Tisch hat innen Holz und außen Gold. Der Leuchter ist nur Gold. Wenn wir uns bekehren zu Jesus Christus, bekommen wir ein neues Leben von Gott. Der Leuchter ist das neue Leben, nur Gold. Das kommt nur von Gott. Und es ist beides wichtig, das leibliche Leben und das geistliche Leben. Der Leuchter steht für das geistliche und der Tisch für das leibliche Leben. Das ist beides in uns drinnen. Es ist für Gott beides wichtig und beides wertvoll. So, und jetzt haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht mit den ersten 6 Stationen. Und jetzt kommt das Eigentliche. Es gibt da noch einen kleinen goldenen Altar, unmittelbar vor dem Allerheiligsten. Da ist ein Vorhang, dahinter ist die Bundeslade. In der Bundeslade ist drinnen die 2 Tafeln mit dem Gesetz, mit den 10 Geboten. Es ist drinnen der Krug mit Manna und der Aaronstab. Der Stab, mit dem Gott gezeigt hat, wer der richtige Priester ist, wer der erwählte Priester ist. Das heißt, da drinnen liegt das Gesetz, das Wort Gottes und der hohe Priester. Und es ist für mich ein Bild für das Herz Gottes. Drüber ist der Gnadenthron, Decke hat es in der Übersetzung geheißen, wird auch als Gnadenstuhl, Gnadenthron bezeichnet. Und drüber die Cherubim. Cherubim sind Engel, die der ganz unmittelbaren Nähe Gottes auftreten. Jesaja 6, wer das einmal nachliest, dieses wunderbare: Ich sah den Herrn sitzen bei einem hohen und erhabenen Thron, Cherubim schwebten über ihm. Und die rufen dann dieses: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher. Das sind die Cherubim. Dort sitzt Gott und davor ist ein Vorhang. Und dieser Vorhang, da ist Jesus Christus einmal hineingegangen. Aber dieser Vorhang bleibt noch. Wir leben noch nicht im Schauen. Wir leben noch im Glauben. Wir bleiben vorderhand noch bei diesem Altar. Ich erwähne nur am Rande, dieser Vorhang ist zerrissen, als Jesus Christus gestorben ist. Gott ist in die Welt hinausgegangen, er sitzt nicht mehr im Tempel. Aber für uns ist trotzdem noch diese Decke. Wir sehen Gott noch nicht. Da bleibt noch etwas. Und Gott sagt, das genügt, bis zum Altar können wir gehen. Und wir sind hier am Herzen Gottes. Das ist aber auch unser eigenes Herz in gewisser Weise. In unserem Herz will Christus wohnen. Christus, das Wort Gottes, soll in unserem Herz wohnen. Und das ist auch da drin. Das heißt, wir sind hier ganz, ganz nah am Herz Gottes. Gott hat sich 6 Schritte lang Zeit gelassen, da ist es um uns gegangen. Und jetzt, hier wird Weihrauch geopfert. Kein Blut, kein Tier am Altar. Weihrauch, das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Hier treten wir zurück. Hier ist nur noch Gott. Hier sehe ich endlich, kann ich mich einmal hinten lassen und hier sehe ich Gott. Und das ist die Zeit, wo Gott sich uns auch zeigt. Und das ist die Zeit, wo wir in Gottes Herz hineinschauen können. Und in Gottes Herz sehen wir, dass Gott uns liebt, dass Gott die Menschen liebt. Und jetzt sehen wir plötzlich auch Gottes Anliegen. Und wir sehen, dass Gottes Anliegen die Verlorenen der Welt sind. Wir sehen, und hier passiert jetzt plötzlich, dass wir sein Herz sehen und sehen, die Sorgen, die wir haben in unserem Umfeld, das sind ja längst Gottes Sorgen. Und hier passiert Fürbitte. Wir lesen in der Offenbarung, die Gebete der Heiligen steigen auf mit dem Weihrauch. Hier geschieht Fürbitte. Das ist der erste Schritt der Sendung. Und hier ist Ruhe, 7. Schritt. Wir haben 6 Schritte hinter uns und wir ruhen vor Gott. Und in diesem Ruhen mit Gott sehen wir aber auch Gottes Anliegen, was Gott wirklich will. Und es wäre so wichtig und ist so wichtig, dass wir uns immer wieder diese Zeit nehmen, bis dahin. Ich erlebe es meistens nach 6 Schritten, Zeit ist um, ich stehe auf und gehe und denke mir so. Und das Eigentliche, was Gott will, die Sehnsucht, dass er mit mir sein Herz teilen kann, wie ein Freund mit einem anderen, das geht wieder verloren. Und dann sagt er, und das ist jetzt der 8. Schritt sozusagen, wir haben jetzt 7 Schritte, der 8. Schritt, und jetzt hast du bei mir geruht. Jetzt hast du mit mir Gemeinschaft gehabt. Und jetzt habe ich eine ganz, ganz große Bitte. Diese Liebe, die ich dir gegeben habe, bitte geh hinaus, bring sie hinaus in die Welt. Bitte geh. Und die Stiftshütte, zusammenfassend möchte ich noch einmal sagen, erinnert uns daran, Gott will unter uns wohnen. Sie ist der Ort, im Alten Testament das Zelt, im Neuen Testament der einzelne Gläubige im Herzen und die Gemeinschaft. Wir sind Stiftshütte in der Welt. Das heißt, Gott wohnt in uns und durch uns heute schon in der Welt, wenn auch noch nicht sichtbar. Wenn ich in die Firma gehe, dann wohnt Gott unter meinen Kollegen. Und zur gleichen Zeit ist die Stiftshütte die Art der Begegnung. Das heißt, damit die Kraft Christi, Christus, der in mir wohnt, aber auch wirklich wirksam wird, brauche ich auch immer wieder diese Zeit hineinzugehen. Vielleicht kannst du noch aufs letzte Bild so zum Abschluss gehen. Hineinzugehen in die Stiftshütte und Gott wirklich zu begegnen. Und aus dem fließt die Kraft. Und Christus ist unsere Kraft und geht mit uns durch die Welt. Und wenn wir heute hinausgehen, wenn ihr heute hinausgeht, dann denken wir daran, wir sind die Gesandten Christi. Und er geht mit uns. Amen.